This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 1. Februar 2012, 20 Uhr und genau 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass on Air live im Bermuda-Funk. Und wie fast immer haben wir euch heute hoffentlich auch zwei nette und interessante Studiogäste mitgebracht. Wir haben heute aus gegebenem Anlass das Thema Fanrechte gewählt. Und da sind unsere Gäste am heutigen Abend zum einen... dürfte vielen, zumindest Waldhof-Fans, bekannt sein. Thomas Balbach vom Fanprojekt Mannheim-Ludwigshafen. Hallo Thomas.
Hi.
Und zum anderen eine kleine Premiere. Wir haben nämlich heute erstmals einen Studiogast, der nicht aus dem direkten Umfeld des SV Waldhof Mannheim kommt. Nämlich aus Frankfurt heute Abend zu uns gekommen ist der Fananwalt Stefan Minden. Hallo Herr Minden.
Hallo.
Ja, in der Zwischenzeit hatte Dasch hoffentlich seine erste Frage vorbereitet.
Ja, ich habe keine Frage. Ich möchte erstmal kurz auf das Thema eingehen, das wir heute Abend behandeln. Wie allgemein bekannt ist ja der SV Waldhof Mannheim, beziehungsweise die Fanszene vom SV Waldhof Mannheim, mit Stadionverboten belegt worden. Da gab es einen relativ unangenehmen Vorfall auf einem Rastplatz. Und daraus resultiert eben, dass die gesamte Busbesatzung Stadionverbot bekommen hat. Und was unter der Hand auch schon kolportiert wurde und was wir durchaus offiziell machen dürfen, ist mal darauf hinweisen, dass auch zwei Doppelpassmitglieder, langjährige Doppelpassmitglieder, sehr aktive Doppelpassmitglieder von diesem Stadionverbot betroffen sind. Was uns natürlich ganz besonders ärgert, weil wir ja zum einen vom DFB gerade für unser vorbildliches Engagement ausgezeichnet wurden und der DFB aber kein Problem hat, zwei dieser verdienten Mitglieder mit Stadionverbot zu belegen. Das ist der Anlass, warum wir uns gedacht haben, Fanrechte gehört auch ein wenig mehr in den Fokus. Und dem Fanrechteanliegen wird sich Doppelpass auch in Zukunft stärker widmen. Wir werden zu dem aktuellen Fall keine direkten Fragen stellen. Es geht hier im Prinzip nur um die allgemeine Situation, wie es jetzt vom DFB in den letzten Monaten, Jahren gehandhabt wird. Das liegt zum einen daran, dass es sich eben auch hier noch um ein schwebendes Verfahren handelt. Nichtsdestotrotz möchte ich gleich mal sagen, wir finden die Aktion natürlich ziemlich beschissen, weil dadurch eben auch viele Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, die damit nichts zu tun haben. Man schädigt vor allen Dingen seine eigene Gruppe, seinen eigenen Verein. Und das lehnen wir natürlich sowieso von daher auch schon mal grundsätzlich ab. Wir werden aber auch in absehbarer Zeit ein Statement auf unserer Homepage veröffentlichen. So, das war mal der einleitende Teil. Herr Minden, an Sie gleich mal die erste Frage. Fananwalt, das lässt aufhorchen. Wie wird man denn zum Fananwalt und wer ist denn der Fan schlechthin?
Ja, das sind gleich zwei Fragen. Der Fan schlechthin, den gibt es natürlich gar nicht. Ja, die Fanszene und die Fanszenen zeichnen sich mit Sicherheit überall durch eine große Heterogenität aus. Es gibt unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Arten, sozusagen das Fansein auszuleben. Wie wird man Fananwalt? Also was ist Fananwalt? Also ich meine, erstmal ist man selber Fan und dadurch sozusagen als irgendein Bestandteil dieser heterogenen Szene durchaus darin involviert, kennt auch Leute, kennt auch die Probleme, steht selber mal irgendwo eingekesselt und erlebt vieles. Und dann liegt es natürlich auch nahe, sich dann gegebenenfalls beruflich selbst damit zu befassen und Fans zu vertreten und Fans zu verteidigen, wenn sie angeklagt werden oder an sonstigen.
Das heißt, Sie haben jetzt nicht nur die gewaltbereite Klientel, die Lust hat auf Randale, sondern es ist vom einfachen Kuttenträger bis zum Papa, der aus Versehen mit seinem Sohn im Kessel stand, alles dabei.
Ja, natürlich, genauso wie eben von Repression und von Polizeidingen eben nicht nur der gewaltbereite Fan oder der in Anführungsstrichen immer als Hooligan dann bezeichnete Fan betroffen ist, sondern tatsächlich irgendwie jeder, der seinen Verein folgt, insbesondere zu Auswärtsspielen folgt.
Sie arbeiten zusammen oder haben sich zusammengeschlossen mit der Vereinigung Fananwälte. Um was für einen Zusammenschluss handelt es sich da? Seit wann gibt es diese Vereinigung?
Das ist noch eine relativ junge Vereinigung. Wir haben uns sozusagen vor etwa einem Jahr gegründet. Im Prinzip war halt sozusagen an den verschiedenen Standorten, in den verschiedenen Fanszenen gibt es immer wieder sozusagen dieses Phänomen, wie ich es eben beschrieben habe, dass eben Leute, Anwälte, die einigermaßen in der Fanszene verankert sind, da auch viel Mandate bearbeiten oder Leute vertreten. Und untereinander kennt man sich zwar mal irgendwann, wenn man sich auf Fankongressen sieht oder im Zusammenhang mit dem Fanrechtefonds oder sowas, ja, ein paar Initiativen, die es dann gab. Aber eine wirkliche Vernetzung, wo man auch Erfahrungen austauschen kann oder auch mal Strategien entwerfen kann und überlegen kann, was man als nächstes in Angriff nehmen will, die hat es einfach nicht gegeben. So im Prinzip hat jeder mehr oder weniger individuell vor sich hingewurschtelt. Und diesen Zustand wollten wir halt mal beenden, indem wir das ein bisschen koordinieren und uns abstimmen und auch austauschen und Themenschwerpunkte versuchen dann zu setzen.
Gut, ich würde ganz gerne einen kurzen Einleitungstext von zusammenfassen. Den habe ich vom Fanrecht und vor aus dem Internet. Es wird da fiktiv beschrieben, wie jemanden in der Busfahrt unterwegs ist und auf der Raststätte kommt es zu irgendwelchen Vorfällen, sei es, dass jemand ein Bier nicht bezahlt oder ein sonstiges Handgemenge reinkommt. Die Personalien werden aufgenommen, die Polizei war da. Man denkt eigentlich die ganze Zeit, es passiert einem ja nichts, man hat ja nichts getan. Das wird sich schon noch rausstellen. Man geht davon aus, dass irgendwann auch mal Ermittlungen stattfinden, dass auf jemand auf einen zukommt. Und mir nichts, dir nichts, bekommt man irgendwann mal einen Brief, in dem man mitgeteilt bekommt, dass man jetzt mehrere Monate oder Jahre Startenverbot erteilt bekommen hat, gleichzeitig einen Eintrag in der Datei Gewalttäter Sport bekommen hat. Handelt es sich hier um ein fiktives Szenario oder können Sie aus Ihrer Erfahrung, auch Thomas an dich die Frage, solche Vorfälle bestätigen?
Also ich will es nur eins sagen, dass man in einem Schreiben mitgeteilt bekommt, dass man in der Datei Gewalttäter Sport steht. Das ist eher unwahrscheinlich, das muss man nachfragen, das kriegt man nicht einfach so mitgeteilt.
Aha, interessante Feststellung. Das heißt, es kann einem passieren, dass man in der Datei auch länger schon steht und gar nichts davon mitgeteilt bekommen hat.
Richtig. Also das bekommt man nicht mitgeteilt, da gibt es einen Vordruck, da kann man nachfragen.
Jetzt sind wir schon bei der Datei Gewalttätersport. Was ist denn die Datei Gewalttätersport? Wie kommt man rein und wie kommt man raus? Wie lange bleibt man drin?
Also rein kommt man, wenn die Polizei einen als Gewalttäter einschätzt. Das heißt, man muss aber vorher natürlich, muss mal die Personalien abgegeben worden sein in irgendeinem Zusammenhang mit einem Vorfall. Und wenn die Polizei sagt, das ist ein Gewalttäter, steht man drin. Ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, nach 5 Jahren sollte man gelöscht werden, wenn es keinen Vorfall mehr gab. Und vorher rauszukommen, ist meiner Erfahrung nach relativ schwierig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist. Das weiß der Herr Minden wahrscheinlich besser.
Ja, die Datei Gewalttäter Sport ist ein völliges Mysterium, ja, ist eine sogenannte Verbunddatei der Polizeien. Das heißt, also Verbund heißt, die verschiedenen Polizeidienststellen stellen da irgendwas rein und das wird zusammen verbunden. Das verbirgt sich hinter diesem Namen Verbunddatei. Wer da was reinstellt und warum und aus welchem Anlass und ob das zu Recht oder zu Unrecht geschieht, das prüft eigentlich keiner nach. Es gibt auch keine wirklich nachvollziehbaren Kriterien dafür, welche Sachverhalte einen Eintrag rechtfertigen oder nicht rechtfertigen. Es gab ja, dürfte vielleicht bekannt sein, ein Verfahren, das ein Betroffener durchgeführt hatte vor Gericht. Da hat ihm das Verwaltungsgericht Hannover und dann das Oberverwaltungsgericht sozusagen Recht gegeben, also der Klage auf Löschung aus dieser Datei stattgegeben, mit der ganz formalen Begründung, dass die Datei rechtswidrig ist, weil es überhaupt keine Rechtsverordnung gibt, die da Näheres regelt. Dann hat die Polizei im wilden Entsetzen natürlich zum letzten Mittel gegriffen, der Revision zum Bundesverwaltungsgericht, in der Hoffnung, die obersten Bundesrichter werden das schon regeln. Die haben dann aber auch signalisiert, dass das so nicht gehen wird, weswegen dann am Tag der mündlichen Verhandlung, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vom Bundesverwaltungsgericht, dann da schnell so eine Richtungsanordnung nachgeschoben wurde, was bedauerlicherweise zur Folge hatte, dass das Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht dann für erledigt erklärt wurde. Wir haben das sehr bedauert, auch damals vom Fanrechtefonds. Eigentlich hätten wir uns gewünscht, dass der Betreffende weiter klagt und sollte er vom Bundesverwaltungsgericht verlieren, dann zum Bundesverfassungsgericht geht, weil das eine einmalige Chance sozusagen gewesen wäre, vom Bundesverfassungsgericht gesagt zu bekommen, was also den Ausgleich sozusagen zwischen Datenschutz und polizeilichen Interessen zu klären. Das wird jetzt noch viele Jahre dauern, bis man wieder so weit ist, dass man beim Bundesverwaltungsgericht ist. Erforderlich ist es mit Sicherheit. Wir halten, wir haben das auch schon mal irgendwie so diskutiert, auch diese Errichtungsanordnung für völlig unzureichend, weil sie auch eben unklar ist. Es ist völlig unklar, wie man da reinkommt, warum und weshalb und warum und Polizei mal absieht davon. Und die Beispiele sind Legenden. Jeder kennt irgendwelche unsinnigen Beispiele, wo irgendjemand da reingekommen ist.
Sagen Sie uns ruhig mal so ein paar Beispiele. Ich habe mich auch ein paar gelesen, aber...
Also das besonders Absurde, was ich kenne, ist, ich lasse jetzt mal alles, den Verein und so weiter weg. Es war so ein organisierter Sonderzug und von Fans organisierter Sonderzug, war übrigens nicht die Eintracht, weil die jetzt auch Sonderzüge organisiert haben, etwas länger her. Es gab dann sozusagen aus den Reihen der Fans eigenes Ordnungspersonal an einem, irgendeiner hatte sich schlecht benommen, war irgendwie volltrunken, der sollte aus dem Zug rausgeschmissen werden. Und dann hielt der Zug, also irgendwo an, unglücklicherweise war es noch in Bayern. Und derjenige, der rausgeschmissen werden sollte, fand das nicht so gut. Es gab ein bisschen Stress am Bahnsteig. Polizei kam, nahm dann schnell die Personalien auf, weil die gesagt haben, hier, wir haben außerplanmäßigen Halt, Sonderzüge müssen, die sind ja immer ganz engen Zeitfenster, wenn wir jetzt hier länger stehen, kommen wir zu spät zum Spiel. Lasst uns wieder einsteigen, hier ist mein Name. Dann hatte er also nur der Ordner, der sozusagen für Ordnung gesorgt hat, indem er einen, der Unruhe gestiftet hat, dort irgendwo ausgesetzt hat. Der wurde also auch dann von den Personalien her festgehalten und später erfuhr der dann mal irgendwann durch Zufall, Bram an der Kontrolle, wo er gefragt wurde, ob er denn zum Fußball will. Da war er völlig erstaunt, weil das war kein Spieltag, kein gar nichts, und da war die entsprechende Nachtrage da, die bayerische Polizei hat deswegen einen Eintrag in die Datei Gewalttäter Sport veranlasst.
Also auch meine Frage dazu, wer denn alles Zugriff auf diese Datei?
Letztlich wiederum dann jede Polizeidienststelle. Also das, wie gesagt, Verbunddatei, also jede Polizeidienststelle kann da irgendwas reintun und jeder kann auch dann wieder was rausholen.
Aber nur die Polizei oder gibt es auch noch andere Organisationen, ich sag mal jetzt DFB oder die darauf zugreifen können, um eventuell Maßnahmen gegen die Person einzuleiten?
Nein, also korrekterweise muss ich natürlich sagen, also es gäbe keine Rechtsgrundlage dafür und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wir haben mit Sicherheit keinen Computerzugang. Ob Sie, wenn irgendjemand, ein Sicherheitsbeauftragter eines Vereins bei den SKB nachfragt, dass der da mal nachguckt und irgendwelche Auskünfte erteilt, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Aber so einen offiziellen Zugriff von Privaten auf die Datei gibt es nicht.
Okay, welche Konsequenzen ergeben sich für die Leute, die denn in dieser Datei landen?
Das ist unterschiedlich, das können sehr schwerwiegende sein. Also man muss sich mal überlegen, das Absurde ist ja diese Datensammelwut, rund 13.000 Leute stehen da mittlerweile drin. Das sind weit mehr als nach allen Angaben von CIS und Polizei und so weiter überhaupt als gewalttätiges Potenzial irgendwo da ist. Ja, es gibt, was weiß ich, immer wechselnd in den Jahren immer zwischen 2.000 und 3.000 Stadionverbote bundesweit. Aber also 13.000 Datei gewalttäter Sportleute. Man kommt dort also, wie gesagt, irgendwie rein. Welche Konsequenzen das hat, das kann auch niemand sagen. Also es kann, da sind ja auch viele, viele Beispiele gegeben, Probleme geben bei der Ausreise am Flughafen, wenn man irgendwo hin will, wo gerade irgendein problematisches Fußballspiel stattfindet, dann kann einem da die Ausreise verwehrt werden.
Und, darf ich da kurz einhaken? Also das heißt auch, das muss jetzt nicht unbedingt ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft oder meines Teams sein, sondern es kann auch jetzt ein Spiel, sage ich mal, Boca Juniors gegen, also in Argentinien, was Gefährliches. Und da könnte mir das als Fan, der in dieser Datei steht, passieren, dass sie sagen, nee, nach Argentinien dürfen sie nicht.
Ja, also wenn, auch das sind halt, das sind alles, wie gesagt, so Prognosefragen, wenn man das Gefühl hat, wenn die Grenzbeamten das Gefühl haben, der will aber jetzt zum Fußball und klar.
Erscheint dieser Eintrag dann auch im polizeilichen Führungszeugnis?
Nein, im polizeilichen Führungszeugnis nicht.
Nein. Ich will es nochmal zusammenfassen. Also es ist völlig unklar, wie man in diese Datei reinkommt. Ich habe von Fällen gelesen, dass mehrere Leute eben mit anderen Leuten, die in der Datei Gewalttäter Sport eingetragen sind, zusammenstehen. Und wenn sie dann polizeilich irgendwie in Kontakt kommen, das heißt, die Personalien aufgenommen werden können, dann kann es durchaus passieren, dass alle die Leute da wieder reinlanden, das heißt, die wo auch nicht vorher drin waren, weil man eben sagt, okay, ihr seid mit Leuten zusammen, die gewalttätig sind oder zumindest in der Datei erscheinen und dementsprechend bekommt ihr auch dann Eintrag. So habe ich das gelesen. Ist das Ihre Erfahrung?
Ja, also wie gesagt, natürlich, es gibt dort immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja, also aus Fansicht kann man immer irgendwie sagen, am falschen Ort, zur falschen Zeit, am falschen Ort gewesen, also irgendwo in der Nähe, wo etwas passiert ist, sich einfach aufgehalten, dabei in eine Polizeikontrolle gekommen und schon die Personalien festgestellt und dann weiß man gar nichts mehr, was damit passiert. Aus polizeilicher Sicht, die sieht natürlich irgendwie immer nur eine gewaltbereite Masse und dann gibt es ein paar Leute daraus, die tatsächlich irgendetwas tun, aber aus polizeilicher Sicht ist die Logik halt, das machen die ja auch nur, weil die eben, was weiß ich, zu 50 zusammenstehen und wenn die nur zu fünft wären, die fünf, die was getan haben, werden die da nichts getan, deswegen sind alle 50 sozusagen für uns ein Problem, ja, weil wir deswegen die Masse nicht mehr überschauen können und die anderen sich mehr getrauen und so weiter. Das ist für uns eine unfriedliche Masse und jeden, den sie daraus haben, den sagen sie, das ist dann potenziell unfriedlich und Gewalttäter und so weiter.
Wie auch in diesem vom Fanrechtefonds geschilderten fiktiven Fall. Mhm.
In dem Zusammenhang weist mich der Ivo auf den Metal-Waldhof hin, der in gerne wissen würde, ob man einen Fan einfach als Gruppe definieren kann oder ob man da nicht auch unterscheiden muss zwischen dem Familienvater oder dem eventuell gewaltbereiten Fan. Ich denke, er spielt da ein bisschen drauf an, ob man jetzt eben einfach als die Gruppe, die Gewaltbereite, definiert werden kann und keine Unterscheidung hat zwischen dem einfachen Kuttenträger und dem Mann, der mit seinem Sohn oder seiner Tochter unterwegs ist. Das heißt, mitgehangen, mitgefangen. Nein, mitgefangen, mitgehangen.
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. So.
Okay, dann so.
Ja, na gut, die Frage, also das hatte ich ja einleitend schon gesagt, ohne jetzt die Frage so zu kennen. Natürlich ist die Fanszene absolut heterogen.
Ja, aber da wird dann auch keine Unterscheidung bei der Maßnahme
gemacht. Also ob die Polizei jetzt eine Unterscheidung macht oder...
Oder der DFB.
Naja, der DFB ist jetzt nicht gerade für besondere Differenzierungen bekannt. Was auch daran liegt, dass, also ist ja jetzt hier auch gerade jüngst das Beispiel, dass also für alles, was auf Reisewegen passiert, also weder in der eigenen Stadt noch in der Stadt bei einem Auswärtsspiel des dortigen Heimvereins, für alles, was auf Reisewegen passiert, der DFB zuständig ist, der hat natürlich überhaupt keine Ahnung. Ja? Also wenn das Ganze eine Raststätte noch auf dem Gebiet der Stadt Mannheim gewesen wäre, dann wäre ja die Meldung der Polizei an den Stadionverbotsbeauftragten von Waldhof Mannheim gekommen und der hätte vielleicht eher mit den Namen was anfangen können und vielleicht irgendwie differenzieren können. Ein Herr Grote Levert, der DFB, kann das nicht. Für den sind das irgendwelche Namen und dann geht das Standardschreiben raus. Und genauso ist es natürlich immer für jeden Auswärtsfan, weil der Stadionverbotsbeauftragte des Heimvereins kann auch mit den Namen von Auswärtsfans nichts anfangen. Ne? Da wird dann in aller Regel überhaupt nicht differenziert.
Gut, jetzt haben Sie gerade den Namen Große Leffert genannt. Das ist ja Sicherheitsbeauftragter vom DFB. Entschuldigung, Carlo. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass wir sehr einseitig über das Thema berichten wollen. Ich habe auch den Herrn Große Leffert eingeladen, schon zum zweiten Mal, aber er... konnte leider nicht. Da bleiben wir dran. Wir wollen auch dem DFB die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen zu diesem brisanten Vorfall. Ich möchte noch ganz gern auf diesen Eingangstext, den ich vorhin genannt habe, mit diesem fiktiven Fall. Wie kann es denn sein, dass man dann wirklich lange nichts hört und man weiß eigentlich gar nicht, dass gegen einen ermittelt wird, man weiß auch gar nicht, was gegen einen vorgeworfen wird und man bekommt dann irgendwie Stadionverbot erteilt, ohne dass es eigentlich von juristischer Seite ein tatsächliches Urteil gegeben hat. Also als Otto-Normalverbraucher mit amerikanischen Filmen, die man sich anschaut, geht man immer davon aus, die Wahrheit wird gewinnen. In dem Fall scheint es aber dann noch anders zu sein. Das heißt, juristisch ist es doch zumindest mal für einen Otto-Normalverbraucher ziemlich fragwürdig. Wie sieht es der DFB und wie argumentiert der DFB da? Auf welcher Rechtsgrundlage bewegt er sich?
Ja, merkwürdig ist an so einem Geschehensablauf sehr vieles. Grundsätzlich ist natürlich, um das letzte Mal aufzugreifen, aus Sicht jetzt sozusagen des DFB oder der Befürworter dieser Stadionverbotspraxis, kommt es ganz nicht auf eine rechtskräftige Verurteilung ankommen, weil da kann ja ziemlich lange Zeit vergehen, bis sowas geschehen ist. Und wenn jetzt irgendjemand, also ich will mal ein Extrembeispiel sagen, wenn jetzt wirklich im Stadion und jeder sieht und 1000 Stadion Überwachungskameras haben es bildlich sozusagen festgehalten, wenn dann, was weiß ich, 10 Leute in den gegnerischen Block gehen und dort irgendwelche Schlägereien anfangen oder sonst etwas, dann kann man natürlich sagen, okay, die Jungs, die will ich jetzt einfach nicht im Stadion haben, egal wann und zu was die irgendwann verurteilt werden. So lautet im Prinzip die Logik. Wenn dort irgendwelche Vorfälle waren, dann müssen wir kein Urteil abwarten, sondern sorgen gleich dafür, dass die nicht mehr ins Stadion kommen. Das ist sozusagen die Logik, die dahinter steht. Ist aber sehr Theorie und der Otto-Normalverbraucher, der sich...
mal dazwischen, aber da ist ja auch dann eine, in Anführungszeichen, eindeutige Beweislage vorhanden. Die ist ja bei einem mitgefangen, mitgehangen nicht gegeben.
Ja, also ich sage ja, dass... als Extrembeispiel, ja, wozu, also nur auch da könnte man sagen, eindeutige Beweislage, deswegen warte ich nicht aufs Urteil ab, deswegen kann man nicht generell sagen, man kann nur bei rechtskräftiger Verurteilung ein Stadionverbot machen. Also gefragt war ja, wie ist die Argumentation der Befürworter? Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, wo ziehe ich irgendwo eine Grenze? Also es gibt Extremfälle, wie gesagt, wie der jetzt hier schon ein bisschen im Raum stehen ist, ja, aber auch nicht der einzige der Art. Es sind ja viele Fälle von Massenstadienverboten, die es immer mal wieder gab. Sei es Busse, sei es irgendwelche Fangruppen nach Zugankünften eingekesselt wurde, wenn irgendwas daraus dieser Gruppe heraus geschehen ist, keiner weiß, wer es war. Stellt sich immer die Frage, sozusagen nach der Beweislage hier auch, also entweder man wird irgendwann mal wissen, wer was getan hat, dann kriegen die ein Stadionverbot mit Sicherheit, oder man wird es nicht rausfinden, dann muss auch gegen alle letztlich wieder aufgehoben werden. Das Problem ist halt diese Zwischenzeit, dass man dann sagt, nee, dann machen wir erstmal Stadionverbot gegen alle. Ein zweites Problem, um das anzusprechen, ist natürlich, woher weiß der DFB das eigentlich? Ja? Also, und zwar in aller Regel bevor den Betroffenen. Ja, also man bekommt sein Stadionverbot und da steht da irgendwie drin, gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen allerlei Delikten irgendwie geführt und man reibt sich die Augen, wundert sich, davon weiß ich ja gar nichts. Ja, das ist in der Tat eine sehr problematische, aber nichtsdestotrotz gängige Praxis, dass die Polizei das im Zweifelsfall Privaten, also den Vereinen oder in diesem Fall dem DFB, mitteilt, bevor es den Betroffenen mitgeteilt wird.
Auf welcher Rechtsgrundlage basiert so eine Datenweitergabe?
Also auf einer sehr wackeligen, unserer Auffassung nach. Ja, es gibt in den jeweiligen Landespolizeigesetzen gibt es immer Vorschriften über die Datenweitergabe der Polizei an private Dritte. Natürlich sehr weit und allgemein irgendwie gefasst, wenn das sozusagen erforderlich ist zur Gefahrenabwehr und so weiter. Da kann man juristisch sehr gut gegen argumentieren, ohne das jetzt hier allzu sehr vertiefen zu wollen. Das ist im Zweifelsfall nicht erforderlich, weil polizeiliche Maßnahmen können so oder so getroffen werden. Und wir halten diese ganze Praxis, dass also die Polizei die Daten von Betroffenen aus Ermittlungsverfahren an die Vereine und an den DFB gibt, wir halten diese ganze Praxis für rechtswidrig. Wir, meinte ich jetzt die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, wo ich ja auch einleitend gesagt habe, dass wir mal versuchen, Themenschwerpunkte zu setzen. Das ist auf jeden Fall eins, das wir uns sozusagen setzen wollen, wo wir es auch schon ausgetauscht haben, verschiedene Meinungen, weil man entdeckt immer irgendwie mehr, gerade jetzt hier Länderpolizeisache, deswegen ist gut, aus verschiedenen Bundesländern das auch vergleichen zu können. Wir würden das gerne mal irgendwie auch gerichtlich klären lassen. Ja.
Das heißt, es hat noch keinen gegeben, der es bis zum Ende durchgeklagt hat?
Nein, hat es noch nicht gegeben.
So, ich will den Herrn Minden mal ein bisschen entlassen und den Thomas mal ein bisschen ins Spiel bringen.
Thomas wird auch ganz interessiert zu.
Ja, ja. Mich würde vom Thomas vor allem interessieren, wie erfahrt ihr zum einen von den Stadionverboten, zum anderen vielleicht auch überhaupt von den Vorfällen und wie weit werdet ihr von allen Beteiligten da auch involviert, also sei es DFB, Verein, aber auch von den Betroffenen?
Na gut, direkt von den Stadionverboten erfahren, meistens durch die Betroffenen. Teilweise auch, so wie jetzt in dem Fall auch DFB, der hat angekündigt, es könnte was kommen, aber genau wie viel und so weiter natürlich nicht. Wie gesagt, gewöhnlich sind es die Betroffenen, die an uns herantreten und sagen, ich bekomme da ein Stadionverbot oder ich habe eins bekommen, besser gesagt. Wo wir dann natürlich versuchen, die Leute zu beraten. Von den Vorfällen, wie erfährt man davon? Das ist auch unterschiedlich. Manchmal kann man am Rande noch irgendwas mitbekommen haben. Manchmal kriegt man es auch einfach nur erzählt im Nachhinein. Hm.
Und beraten, also inwieweit könnt ihr die Leute da auch beraten oder denen eventuell auch sogar helfen oder unterstützen?
Ja gut, manchmal kann man vielleicht im Vorfeld schon einfach was klären, dass man sagt, man geht in die Offensive und versucht entweder bei einem Verein schon im Vorfeld was zu klären, dass eben das Stadionverbot gar nicht erteilt wird. Beim DFB ist es schwieriger eigentlich, hat der Herr Minden ja auch schon dargelegt, da zu argumentieren ist nie so leicht. Aber gerade bei Vereinen ist dann ja auch die Kooperation mit den anderen Fanprojekten eigentlich gegeben, wo man dann auch an die herantritt und versucht, entweder einen gemeinsamen Termin zu machen mit dem dortigen Fanprojekt, Stadionverbotsbeauftragten des anderen Vereins. Dann sitzen wir eben zusammen und kann die Vorfälle auch manchmal einfach klären. Und manch Stadionverbotsbeauftragter, der sagt dann auch, okay, er sieht es ein, es wird jetzt kein Stadionverbot erteilt. Aber das ist auch bei jedem Verein anders, wird überall anders gehandhabt.
Ja. Und wieso eure Erfahrung damit, sage ich mal, wenn mit gerade Leute vielleicht auch zu Unrecht, du hast das, Massenstadienverbote ausgesprochen werden. Der DFB zielt ja darauf wahrscheinlich ein Stück weit hin einfach ab, dass die Leute, die nichts gemacht haben, sich abgrenzen und eben vielleicht eher aussagen und die beschuldigen, die was gemacht haben. Erreicht der DFB das damit oder doch vielleicht eher das Gegenteil?
Ich würde sagen, erreicht eigentlich eher das Gegenteil, weil ich meine, wenn man Unschuldigen ein Stadionverbot erteilt, dann sagt sich derjenige natürlich nicht, oh, jetzt sage ich gegen alle anderen aus, und dann sagt, naja, was soll das jetzt, ich habe nichts gemacht, kriege ein Stadionverbot, da wehre ich mich jetzt erstmal dagegen.
Und was machen die so in der Regel, wenn sie Stadionverbot haben? Kommen die dann auch zum Fanprojekt noch jetzt während des, sag ich mal, zweijährigen Stadionverbots, lassen von euch beraten oder was machen die Leute?
Ja gut, es kommt immer darauf an, aus welchem Grund Leute ein Stadionverbot erhalten haben. Es gibt ja die Möglichkeit nach der, also wenn die Hälfte des Stadionverbots abgelaufen ist, Bewährung zu beantragen. Und es ist jetzt auch schon vorgekommen, dass Leute eben kamen, haben gesagt, naja, jetzt ist die Hälfte rum, könnt ihr uns helfen, könnt ihr mir irgendwie helfen, dass man eben beim meistens anderen Vereinen das beantragt, das zur Bewährung ausgesetzt wird. Und na, ich glaube, 2 oder 3 Fälle gab es bisher, da hat es auch funktioniert.
Das betrifft aber dann Stadionverbote, die nicht von der Polizei, über die Polizei in den DFB kamen, sondern Stadionverbote, die direkt vom Verein oder von dem Verein ausgesprochen wurden,
wenn ich das richtig verstehe. Die Polizei erteilt ja eigentlich eh keine Stadionverbote.
Die Ermittlungsverfahren eingeleitet haben und dann über den DFB kamen.
Genau, ja, aber das geht dann direkt über die Vereine.
Ich würde gerne mal ganz kurz ansprechen, wie das überhaupt mit den Stadionverboten läuft. Also wer beantragt, wer stellt aus, wer welche Höhe wird festgelegt, von wem wird sie festgelegt, wie kann man sie aufheben, wie läuft das normalerweise ab?
Also eigentlich ist ja in den Richtlinien alles festgeschrieben, für welchen Fall, wie lange es ein Stadionverbot geben kann. Letztendlich hat eigentlich der Stadionverbotsbeauftragte des jeweiligen Vereins das Sagen. Aber beantragt werden gewöhnlich die Stadionverbote durch die Polizei. Durch die leitet es weiter an den Verein.
Bitte? Durch den szenekundigen Beamten oder wer ist das dann?
Unter anderem. Ich würde sagen, die Polizei, die halt gerade was ermittelt hat, die leitet es weiter, aber ich denke, in der Regel wird es über den szenekundigen Beamten laufen, weil der ja dann auch die Namen kennt.
Und dann? Geht's weiter?
Dann geht's weiter an den Verein, an den Stadionverbotsbeauftragten. Dann wird gesagt, derjenige hat dies oder das begangen.
Zum Beispiel einen Beamten beleidigt?
Wäre eine Möglichkeit, ja.
Dafür gibt es also auch, das ist die Frage vom Waldhof-Fan, die machen wir gleich nebenbei. Für Beamtenbeleidigung gibt es auch Stadionverbote?
Das ist jetzt, glaube ich, in den Richtlinien, glaube ich, für Beleidigung ist, also, wäre mir jetzt neu.
Ich will ja nicht ausschließen, dass es irgendwo mal, Beleidigung gibt es gar nicht, dass es irgendwo auch schon für Beleidigungen Stadionverbote gegeben hat. Rechtmäßig sind diese mit Sicherheit nicht. Also nach den Richtlinien rechtfertigt eine Beleidigung, auch wenn es ein Polizeibeamter ist, kein Stadionverbot.
Aha. Okay, ich habe unterbrochen, es geht weiter dann an den DFB.
An den Stadionverbotsbeauftragten erstmal vom jeweiligen Verein. Und der verhängt die Stadionverbote oder nicht. Je nachdem, das ist unterschiedlich. Es gibt Vereine, da werden die Stadionverbote eigentlich blind rausgehauen, wenn die Polizei sie fordert. Es gibt Vereine, die machen auch eine Anhörung. Die laden die Leute entweder schon im Vorfeld ein oder bieten an, sich schriftlich zu äußern zu den Vorfällen. Und ja, je nachdem. Also wer einer das nachweisen kann, kann sagen, naja, die Polizei behauptet jetzt dies oder jenes, aber es gibt genug Zeugen, die sagen, nee, so war es nicht oder das ist wirklich ein harmloser Fall. Gibt es auch Stadionverbotsbeauftragte, die sagen dann, nee, das sehe ich nicht ein, ich folge jetzt nicht dem Antrag der Polizei, ich erteile eben kein Stadionverbot.
Also es
ist aber schwierig für
die Stadionverbotsbeauftragte, weil der absolut, Druck der Polizei das ist. Die ganze Bandbreite von sehr gewissenhaft bis überhaupt nicht gibt, wie das geprüft wird. Also es gibt, ich will jetzt nicht nur schimpfen, gibt sehr gute Beispiele, was weiß ich, Hertha BSC zum Beispiel fällt mir ein, die verhängen überhaupt kein Stadionverbot, ohne dass sie vorher nicht den Betroffenen angeschrieben haben. Hier, uns liegen die und die Informationen vor, das könnte ein Stadionverbot rechtfertigen, was hast du dazu zu sagen? Wir haben da eine Sitzung, da kannst du kommen, oder wenn es zu weit ist, weil ein Auswärtsfan, kannst du was Schriftliches einreichen. Das ist eine sehr, sehr gute Einrichtung. Die Kommission, die dann darüber befindet, ist auch nicht nur der Stadionverbotsbeauftragte allein, da sitzen auch noch Fanprojekt und Fanbeauftragte und so weiter. Das ist letztlich nach gerade vorbildlich. Anderes Extrembeispiel, VfL Wolfsburg, da haben wir seit Jahren das Phänomen, es liegt auf der Stadionwache der Polizei, liegen blanko unterschriebene Stadionverbote und man wird also dort von der Polizei in Wolfsburg festgenommen, auf die Stadionwache gebracht und der Beamte trägt dann nur noch den Namen ein und 3 Jahre und händigt das aus. Auf Briefkopf des VfL Wolfsburg, unterschrieben vom Stadionverbotsbeauftragten des VfL Wolfsburg. Das ist das andere Extrembeispiel. Und dazwischen gibt es ziemlich alles.
Ja, bin ich erstmal sprachlos. Würde mich interessieren, also Sie sind ja Fananwalt in dieser Vereinigung eben auch. Was können Sie denn als Anwälte überhaupt erreichen für die Fans?
Naja gut.
Nee, es klingt ja alles ziemlich statisch, sage ich mal. Also wenn das erstmal geschrieben ist, dann hört sich so an, da geht nicht mehr viel.
Das kann man generell so nicht sagen. Also was weiß ich gerade, wir hatten es ja vorhin das Beispiel mit der Beleidigung, oder wie sozusagen unausrottbar immer Beamtenbeleidigung genannt wird, was vielleicht auch daran liegt, dass es sonst gar nicht mehr verfolgt wird. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich eine Beamtenbeleidigung. hatten wir beispielsweise mal ein Verfahren, hatte ich geführt vom Amtsgericht Köln, weil da auch der erste FC Köln auch nur wegen Beleidigung sozusagen Stadionverbot erteilt hat. Das ist gerichtlich aufgehoben worden. Ich erinnere mich auch irgendwo mal, Bremen hatte sich geweigert, nach einer Einstellung des Verfahrens aufzuheben. Es gibt natürlich auch die anderen Beispiele, das Negativbeispiel, wir kennen, wenn man sich mit der Materie auskennt, diese Entscheidung vom Bundesgerichtshof von 2010. Aber auch da ist natürlich sozusagen versucht worden, entsprechend durch im Klagewege die Aufhebung des Stadionverbots zu erreichen. Und das gibt mit Sicherheit geeignete Fälle, in denen man das immer wieder mal auch versuchen sollte. Ja, auch um eine gewisse Hemmschwelle. Also, und wenn es nur ist, dass dann irgendwie die Vereine Anwaltskosten oder sonst was zu erstatten haben, dass sie jedenfalls einen gewissen Ärger haben, wenn sie es einfach nur sozusagen blind irgendeinem polizeilichen Ruf folgend Stadionverbote erteilen.
Und es betrifft auch wieder die Vereine. Also wenn der DFB jetzt, wie in dem Fall von unseren zwei Mitgliedern, sage ich mal, ausspricht, wie sieht es da aus?
Naja gut, also wie gesagt, hier sind wir ja noch in einem Verfahren, da wird ja korrespondiert, muss man dann mal sehen, aber also wenn deswegen jetzt konkret nicht auf den Fall von den
Grundsätzlich,
zwei bezogen, grundsätzlich, wenn man irgendwie mit irgendjemanden, oder es kann auch dann der DFB sein, der also das Stadionverbot ausgesprochen hat, nicht einverstanden ist und sich mit dem nicht einigen kann, dann kann man ihn natürlich verklagen auf Aufhebung des Stadionverbots. Würde durchaus in so einem Fall sich gegebenenfalls anbieten.
Wobei der DFB ja keine staatliche Einrichtung ist, wie kann es denn dann dazu, jetzt habe ich den Faden verloren.
Dann übernehme ich mal, was ist denn eigentlich die Anwesenheit im Geiste?
Ein unsinniges Konstrukt, um irgendjemanden zu belangen, der gar nichts gemacht hat.
Muss ich vielleicht kurz erklären, dass das der Pressesprecher der Polizei Mannheim in einem Presseartikel, also wohl auf eine Presseanfrage, so genannt hat, dass Leute bei einer Sache anwesend im Geiste waren.
Ja gut, wir sind bei den Stadionverboten und es gibt ja offensichtlich dann diesen Straftatbestand, Anwesenheit im Geiste.
Nein, den gibt es nicht. Okay. Das müsste man dem Pressesprecher der Polizei Mannheim vielleicht nochmal erklären, aber den gibt es nicht.
Okay. Ich würde ganz gerne mal wissen, hat sich eigentlich im Lauf der letzten Jahre da irgendwie das Themengebiet verändert? Ist da eine Richtung abzusehen, dass man das Gefühl hat, ja, der DFB, der macht das ganz bewusst aus den Gründen, weil der will auch mal in die und die Richtung hinterher seine Stadien, seine Besucher erziehen? Oder welches Kalkül hat der DFB damit?
Gute Frage, ehrlich gesagt.
Ja, hat sich verändert. Ich meine, ist es genauso wie vor 10 Jahren oder waren die Fälle damals einfach anders? Oder ist es in letzter Zeit so, dass man dauernd solche Fälle hat, wo man echt nur noch den Kopf drüber schütteln kann?
Ich denke schon, dass es aktuell ein bisschen zunimmt, zusammen mit dieser ganzen Gewaltdebatte, wo ja auch immer alles mögliche gleichgesetzt wird, Pyro gleich Gewalt, und es ist ja alles viel schlimmer geworden. Und von daher gesehen denke ich schon, dass auch die Stadionverbote inzwischen etwas schneller verteilt werden, wie es vielleicht früher war. Wobei ich jetzt eigentlich hauptsächlich nur von den letzten 3,5 Jahren reden kann, wo ich das eben auch bewusst verfolge, da es mein Job ist. Vorher habe ich mich jetzt mit der Materie nicht so intensiv beschäftigt.
Nee, also auch ich hatte das Gefühl, in den 80ern war die Hochzeit des Hooliganismus, sage ich mal, in Deutschland, also die weitaus organisierter hier Straftaten, sage ich mal, jetzt begangen haben, also sich Kloppereien geliefert haben, als es jetzt vielleicht das Gros der Fans heute tut oder der Beschuldigten heute tut. Das sind dann doch eher Sachen, wie, sage ich mal, liest man immer wieder Schals ziehen oder sowas, also die natürlich auch unter Raub dann gleich laufen, aber die werden aus meiner Sicht heute auch wesentlich strenger bestraft von Seiten des DFBs als die damaligen, ja,
Auswüchse der Hooligans. Das ist natürlich, also sagen wir jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich ist natürlich das Problem, also die Stadionverbote, so wie wir sie heute kennen, also als bundesweite Stadionverbote mit den ganzen Vollmachten, die gibt es ja erst seit Anfang der 90er Jahre. Die Institutionalisierung solcher Stadionverbote war ein Ergebnis dieses NKSS, also des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, Diese Kommission ist damals genau nach den 80ern, nach diesen sogenannten Hooligan-Auseinandersetzungen der 80er gegründet und geschaffen worden. Dann beraten die natürlich irgendwie eine ganze Zeit lang und irgendwann wird dieses großartige Konzept verabschiedet, da steht Stadionverbote drin. Das heißt, im Grunde ist das, was wir heute erleben, auch mit den Stadionverboten hier, eine Antwort auf den Hooliganismus der 80er Jahre. 30 Jahre später völlig irrsinnig, also als Gedankenkonstrukt, ist es nach gerade irrsinnig, gerade jetzt auch in Fällen, wie wir sie hier irgendwie diskutieren. Jeder weiß, in jeder Fanszene gibt es die Stadionverbotler, die fahren trotzdem alle auswärts immer mit. Also es ist völlig irrsinnig für irgendeine Geschichte, die auf der Raststätte passiert, ein Stadionverbot zu verhängen, weil der ist in zwei Wochen wieder an der Raststätte. Er ist danach halt nicht mehr im Stadion, aber an der Raststätte ist er. Ja? Am Bahnhof ist er oder sonst wo in der Stadt. Das heißt, die Stadionverbote als solche reflektierten ja die Auseinandersetzungen, die im Stadion waren, ja, also mit Höhepunkt Heisel oder sonst etwas, ja, dass man gesagt hat, also das wollen wir nicht haben und deswegen schließen wir die aus dem Stadion aus. Der DFB gibt, wenn überhaupt, auch eigentlich nur intern weiter sozusagen die Gesamtstatistiken, wie viel Stadionverbote, manchmal sind es nochmal aufgegliedert nach Deliktstatbeständen, aber leider nie eine Auflistung, wegen wie viel Vorfällen im Stadion und wegen wie viel Vorfällen außerhalb des Stadions. Das wäre das eigentlich Spannende, weil dann würde man vermutlich sehen, also ich würde das mal so einschätzen, dass 3/4 der Stadionverbote wegen Ereignissen außerhalb des Stadions verhängt werden. Dann sind sie eigentlich tatsächlich nur noch als Strafe, weil das hat auch präventiv keinen Sinn. Ja? In den Stadien selbst, also vor allem in den oberen Ligen mit den ganzen Überwachungsmaßnahmen, also in den Stadien selbst passiert hier immer viel weniger. Ja?
Sie schreiben auf Ihrer Internetseite von einem Art Sonderstrafrecht für Fußballfans. Können Sie uns das mal ein bisschen genauer erläutern, was Sie damit meinen?
Naja, es gibt insoweit Sonderstrafrecht, als oftmals der Umstand, dass irgendetwas bei einem Fußballspiel passiert ist oder von Fußballfans geschehen ist, sozusagen strafschärfend hinzukommt. Man hat auch eine ganze Bandbreite von Paragraphen, die immer wiederkehren, die eigentlich sozusagen mal aus dem Demonstrationsstrafrecht kommen oder sozusagen politisch motivierte Straftaten zum Gegenstand haben, die jetzt sozusagen auf Fußballfans übergestülpt werden. Also der klassische Fall ist der Landfriedensbruch, ja, wo man eigentlich gar nicht unbedingt einen richtig wirklichen eigenen Tatbeitrag haben muss, nach dem also sozusagen klassisch aus dem Demonstrationsstrafrecht kommt. Dabei sein ist alles dann irgendwann, ja. Und das würde sozusagen, also da reichen einfache Handlungen, dass, was weiß ich, irgendwie irgendwelche Gesten, die gelten dann als aufwieglerisch und weil dann irgendwie die Masse irgendwo jemand gewalttätig war, hat man eben sozusagen das aufgewiegelt und wird dann mit wegen Landfriedensbruchs gegebenenfalls auch zu Freiheitsstrafen verurteilt. Dass irgendwie, wenn man sich anguckt, was da wirklich geschehen ist, kein normaler Mensch oder der vorhin zitierte Otto-Normalverbraucher das irgendwie verstehen würde oder für angemessen halten würde.
Wie wird denn da der Zusammenhang begründet zum Fußball, wenn zum Beispiel irgendwas auf einem Anreiseweg, wie in dem fiktiven Beispiel vorhin, passiert?
Wolltest du die Anreise zum Fußball fahren?
Ja. Ja gut, aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel Sonderzüge, da sind 500 Leute drin und da kann ja nicht so argumentiert werden, jeder, der da in dem Zug drin ist, ist da irgendwie mit beteiligt. Alle kommen in die Dateigewalt jeder Sport rein und unter Umständen kriegt der ganze Zug Stadionverbot. Also vor einigen Jahren war es mal so, dass in Käfertal unter Führung ist der Zug, der von Kassel auf dem Rückweg war, festgehalten worden an dem Kessel und da waren ungefähr schätzungsweise 300 Leute drin. Nach DFB-Handlungsrichtlinien oder Strategien würde das ja dann dazu führen, dass die rein theoretisch alle mit Stadionverbot belangt werden können.
Die Geschichte, ja, ist die Frage, jetzt war es eine Gewahrsamnahme, war es nur Personalienfeststellung.
Was ist denn da
letztlich
als zweite Frage?
Erstmal bitte. Ja. Klar, also natürlich. Ich meine, mit dem ganzen Sonderzug mit 500 wird es irgendwie schwierig. Mit Bussen mit 50 passiert es aller Orten immer wieder mal. Ja, das ist ja auch hier nicht der erste Bus, dem sowas widerfahren ist. Was weiß ich, aus Frankfurt, das war dann damals das Spiel in Bremen, da gab es sozusagen keine Stadionverbote, teilweise aber gewalttäter Sporteinträge für die Leute, als die 6 Busse von Ultras, insgesamt 240 Leute da in Gewahrsam genommen wurden von der Bremer Polizei, ja, am Morgen und erst am Abend nach dem Spiel wieder rausgekommen sind. Wie irre Staatsgewalt sozusagen gegen eine Menge von oder Masse von Fußballfans vorgeht, lässt sich schwer vorhersagen.
Ja, kann es denn für diese reine Ingewahrsamnahme auch schon Stadionverbot geben?
Nach den Richtlinien ist es möglich, aufgrund einer Ingewahrsamnahme ein Stadionverbot zu verhängen. Ja.
Das heißt, im Prinzip ist man nur mal festgehalten worden, um die Personalien aufzunehmen, und das kann dann auch dazu führen, dass man hinterher Stadionverbot bekommen hat, weil man ja da mal festgehalten wurde.
Nein, das sind zwei unterschiedliche Begriffe, Personalienfeststellung und Ingewahrsamnahme. Also nur die Personalienfeststellung, also nur die Ausweiskontrolle würde nicht reichen.
Ja, man weiß, dann so was von beiden gerade mit mir stattfindet?
Versuch mal wegzugehen, das zu erfahren.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage, wenn wir über Fanrechte sprechen. Also welche Rechte habe ich denn als Fan? Muss ich denn wirklich meinen Personalausweis zücken? Muss ich denn wirklich meine Personalien jedem x-beliebigen Polizeibeamten zeigen, weil ich jetzt zum Beispiel, also ich sage immer so, wunderschön Beispiel, man geht zum Spiel nach zum KSC 2, läuft da ins Stadion, da stehen dann wirklich schwer uniformierte Polizisten, die aussehen, wie wenn sie auf dem Castortransport warten. Da läuft man als harmloser Fan vorbei und denkt, was ist denn hier los? Und ja, jetzt hält mich da einer an und sagt, ich würde gerne Ihre Personalien wissen. Darf er das?
Personalienfeststellungen, ja. Also wenn das hat jetzt auch mit Fußball nichts zu tun, ist letztlich im Alltag genauso, wenn ich irgendwie über den Markt schlendere oder Streit um einen Parkplatz habe mit irgendeinem anderen Autofahrer oder sowas. Also wenn ein Beamter kann jederzeit die Personalien verlangen, und das ist auch im Ordnungswidrigkeitengesetz eine eigene Ordnungswidrigkeit, wenn man die Personalien nicht angibt oder falsch angibt.
Ja. Und wenn ich jetzt von dem Beamten zum Beispiel auch beleidigt fühle oder der mich nicht dementsprechend behandelt, wie ich mir das vielleicht unter normalen Bürgern so vorstelle, welche Möglichkeiten habe ich da?
Theoretisch Strafanzeige stellen, praktisch würde ich allerdings vorschlagen, dich der Kampagne zur Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten anzuschließen, okay, weil sonst hast du keine Chance.
Das meine ich, also ich habe auch keine Chance, an dem seine Personalien im Endeffekt ranzukommen, zu sagen, nein, wie heißen sie denn, oder sagen sie mir ihre Dienstnummer oder was auch immer zur Identifizierung beitragen
könnte. Also prinzipiell muss man natürlich auch sagen, je nachdem, ich meine, man entwickelt da ja dann durchaus auch mal ein Gespür, jetzt so Ratschläge, was man alles darf gegenüber Polizeibeamten, will ich eigentlich gar nicht geben, weil selbst wenn man das darf, kann das ziemlich übel enden, ja. Das muss man in der Situation letztlich immer irgendwie einschätzen. Man sollte aber nicht vergessen, oder wenn die Situation dann vorbei ist, dann alles drauf sich beruhen lassen. Gegebenenfalls gibt es schon Möglichkeiten, gegen polizeiliche Maßnahmen im Nachhinein vorzugehen. Ja, in der Situation selbst muss jeder irgendwie gucken, dass er da heil und gesund wieder rauskommt.
Ich muss jetzt trotzdem mal nochmal nach irgendwas fragen, ob man es darf oder nicht darf. Wie sieht es denn eigentlich aus? Darf man solche polizeilichen Maßnahmen, darf man die filmen oder fotografieren? Also ich meine jetzt ganz konkret, ich meine, man sieht ja, wie die Leute da vorgeführt werden und sich dann die Personalien aufnehmen lassen müssen und da irgendwie auch erkennungsdienstlich behandelt werden. Manchmal geht es ja nicht mit ganz rechten Dingen zu. Habe ich da rein theoretisch zumindest die Möglichkeit, mein Handy zu zücken und es aufzunehmen?
Gute Frage, auch alles weitgehend unklar. Prinzipiell ja, wobei wir wissen, es kommen die Polizeibeamten an, machen das Recht am eigenen Bild geltend, verlangen gegebenenfalls, dass es gelöscht wird. Am schönsten ist, wenn es, das Handy gesagt, ein Fall, wenn man mal neulich einige Schmunzeln entlockt hat, weil das war dann auf einer so eine Speicherkarte im Handy irgendwie drin, und der Polizeibeamte kam an und wollte, dass es irgendwie gelöscht wird, und dann hat er schnell die Speicherkarte rausgenommen und hat dann anschließend gezeigt, hier guck, ich habe schon alles gelöscht. Da war die Speicherkarte noch da.
Okay. Und vielleicht noch auf den Fall in Käfertal damals, da haben sich Leute auch beschwert, die standen da glaube ich bis zu 3-4 Stunden, es war ziemlich warm, die haben nichts zu trinken bekommen, durften nicht auf Toilette gehen zum Teil. Wie rechtfertigt die Polizei sowas?
Gut, jetzt das war ja dann in dem Sinne in Gewahrsamnahme. Die konkrete Ausgestaltung der Gewahrsamnahme hängt dann natürlich sozusagen von den einzelnen Umständen ab. Letztlich hat man irgendwie zwei Möglichkeiten, das jetzt mal als allgemeine Antwort. Also man kann gegen die Ingewahrsamnahme gegebenenfalls verwaltungsrechtlich vorgehen. Kleines Problem, wenn die Maßnahme schon vorbei ist, nützt ein Widerspruch nichts mehr, muss man sozusagen sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage machen, das heißt vor Gericht gehen, das was erstmal Gerichtskosten auch kostet. Also das muss man dann wirklich wollen. Nichts kostet eine Strafanzeige. Je nachdem von den Umständen des Einzelfalls. Also wir haben ja in Bremen auch, das ist erstmal irgendwie eingestellt und läuft noch ein Beschwerdeverfahren, aber ist so nicht ganz einfach. Ja? Und gerechtfertigt wird das dann natürlich irgendwie immer. Also das und das war da und mehr konnten wir nicht und das war alles ganz überraschend und dass ihr da in 2 Minuten von Kassel nach Käfertal kommt, wusste ja keiner, deswegen wird das keiner richtig vorbereiten. Und,
willst du was zum Thema sagen?
Ja, ich hätte gerne eine Auskunft zu einem aktuellen Thema. Heute ging durch die Presse, dass der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Cafier, der ist auch zeitgleich Vorsitzender der Innenministerkonferenz, gefordert hat, dass Gesichtserkennung über Kameraüberwachung in den Stadien eingeführt wird, um so... Ich glaube, der Herr Wendt von der Gewerkschaft der Polizei hat dann gleich gesagt, ja, wir haben ja eine prima Datengrundlage mit 13.000 Leuten, die in der Gewalttäter-Sportdatei gespeichert sind. Wie sieht denn sowas rechtlich aus? Wäre sowas möglich nach jetziger Rechtsgrundlage?
Auf diese Frage werde ich mit Sicherheit anders antworten, als es Herr Cofier oder Herr Wendt machen würden. Ich halte das für völlig, völlig abenteuerlich und letztlich nicht vereinbar. Also ich habe das auch schnell auf die Schnelle gesehen vorhin. Haben sich ja dann auch schon gleich irgendwie Datenschutzbeauftragte entsprechend gemeldet, die da auch ihre Bedenken anmelden. Das Problem ist halt, ich meine, wir haben einige Aussagen von Polizeigewerkschaftsführern, wo man sich das Ding ist ja im Netz abrufbar, also ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus, wo man sich dann manchmal an den Kopf greift und über den Zustand dieser Menschen nachdenkt. Aber das ist ja noch, das ist ja irgendwie bekannt. Besonders problematisch wird es, wenn irgendwelche Politiker meinen, es sei ihrer Karriere förderlich, wenn sie Ähnliches von sich geben. Da haben wir in Frankfurt einen Oberbürgermeisterkandidaten jetzt und dieser Herr aus MacPom, der will auch noch mal gerne irgendwie was werden. Der hat es wohl auch bei dem G8-Gipfel oder was in Heiligendamm auch schon versucht, da war er ja auch zuständig. Wer sich irgendwie dann versuchen muss, als Law and Order-Mann zu präsentieren, der kommt auch mit solchen Vorschlägen. Ich meine, das steht irgendwie an. Die Geschichte gab es ja schon mal in Karlsruhe vor einem Jahr oder wann das war, wo dann auch aufgrund von Protesten, oder lässt sich natürlich auch aufgrund der unklaren Rechtslage, weil das halt eigentlich, also unklare Rechtslage ist natürlich eine schöne Umschreibung dafür, dass es keine Rechtsgrundlage für sowas gibt, das dann wieder abgeblasen wurde. Und keine Ahnung, wie das jetzt in Mecklenburg dann aussehen wird oder ob die das versuchen, bei Hansa Rostock zu probieren. Kann ich jetzt erstmal nicht beurteilen. Ich halte es für, mal zurückhaltend gesagt, sehr gewagt rechtlich, sowas machen zu wollen.
Ich will mal eine Frage vom Olli noch aufgreifen. Er würde nämlich ganz gern wissen, ob es Bestrebungen gibt, dass man diese ganzen Miserien, er redet da vom Stadionverbot und diesen Eintrag in die Datei Gewalttäter Sport, also die sehr fragwürdig doch ausgesprochen werden, auch mal von einem höheren Gericht klären zu lassen. Der spricht ja schon den Europäischen Gerichtshof an. Gibt es da Bestrebungen in der Art? Oder was Bestrebungen mal in Deutschland im Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil sprechen zu lassen?
Naja, das bekannte, vorhin auch schon mal angesprochene Urteil vom Bundesgerichtshof aus 2010 zu diesem Bayern-Fan in Duisburg war das, dass zu dem Urteil ist eine Verfassungsbeschwerde anhängig noch, über die hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden. Und letztlich, also klar, also dieser, was weiß ich, auch Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und sowas, die setzen ja erstmal voraus, dass man den innerstaatlichen Rechtsweg erschöpft hat. Ja, weil letztlich geht es vor so einem europäischen Gericht ja darum, ob die Bundesrepublik Deutschland gegen die Menschenrechte verstößt. Das ist aber erstmal sozusagen in den innerstaatlichen, also von den deutschen Gerichten zu klären. Kaum einer wird irgendwie beim Amtsgericht eine Klage einreichen und sagen, ich gehe aber bis zum EGMR. Ja, also das wird man dann irgendwie sehen. Auch hier, was gegebenenfalls aber rauskommt, wenn das Bundesverfassungsgericht dann über diesen Duisburger Fall entschieden hat.
Wäre das nicht ein ganz guter, jetzt zum Beispiel bei uns, wie wir jetzt behandelt wurden, diese völlige Ungerechtigkeit, wo einem doch die Haare zu Berge stehen, wäre das nicht eigentlich ein ganz guter Fall, den man mal durch alle Instanzen tragen sollte?
Ja, wobei man kann es ja gar nicht beeinflussen. Was machen wir denn, wenn wir in der ersten Instanz gewinnen? Und die anderen gehen nicht in Berufung. Ja?
Dann nehmen wir einen anderen.
Ja, dann hat sich das mit dem Europäischen Gerichtshof. Ja.
Aber es ist ja noch eine Verfassungsklage anhängig, wegen dieser Eintrag da Gewalttäter Sport, soweit ich weiß, oder? Dreht sich dieser Bayern-Fan?
Nee, das war die Geschichte mit dem Stadionverbot. Also der vom MSV Duisburg Stadionverbot bekommen hatte, weil irgendwie er in dieser Gruppe war, aus der heraus vorher wohl was begangen worden sein soll, und aber ihm selber keinerlei Tat nachgewiesen werden konnte. Hat er trotzdem Stadionverbot bekommen.
Und ist da schon irgendwie mal in Aussicht, wann das Urteil dazu fallen könnte beim Bundesverfassungsgericht? Das dauert meistens länger.
Das dauert länger. Sagen wir so, man kann es auch vielleicht als gutes Zeichen sehen, dass es wenigstens noch so lange dauert. Also, weil es gibt auch Verfahren, die sind ganz schnell zu Ende, aber die sind dann alle ganz schnell negativ zu Ende, ja, wenn das mit der Begründung her gar nicht ist. Aber damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie furchtbar gute Aussichten hätte. Ich will auch nicht sagen, schlecht, ich kenne dafür das Verfahren zu wenig. Aber das ist durchaus noch im Bereich des Normalen, dass das jetzt noch anhängig ist in Karlsruhe.
Thomas, noch eine Frage an dich. Wir sind gleich zu Ende mit der Sendung. Ging sehr schnell rum. Ja. Wenn jemand von einem Stadionverbot betroffen ist, kann er sich da ans Fanprojekt Mannheim-Ludwigshafen wenden? Oder was würdest du vorschlagen, an wen soll er sich wenden?
Ja, das hatten wir ja vorhin schon kurz. Natürlich kann er sich erstmal an uns wenden. Wir haben, je nachdem, wenn es vom SV Waldhof käme, Stadionverbot, da haben wir sowieso gute Kontakte zum Stadionverbotsbeauftragten. Wenn es von anderen Vereinen kommt, über die dortigen Fanprojekte haben wir eigentlich gute Kontakte. Und alles Weitere kann man nicht mehr besprechen. Wie gesagt, soweit wir helfen können, machen wir es. Wenn wir nicht weiter wissen oder es geht einfach zu sehr ins Juristische, und dann vermitteln wir eben natürlich an Anwälte weiter.
Darf ich noch eine Frage, Ivo?
Gerne doch.
Ich würde gerne vom Thomas wissen, also als Fanprojektmitarbeiter kommt man ja auch durchaus in die Situation, dass man da in dem Bus unterwegs ist oder im Zug und so weiter. Gibt es denn auch Fanprojektmitarbeiter, die dann Stadionverbot bekommen haben?
Das ist mir noch nicht bekannt, dass einer Stadionverbot erhalten hat. Ich meine, in einem älteren Buch von Bach mal was gelesen zu haben, dass einer in der Datei Gewalttäter Sport gestanden hat. Und ansonsten ist mir selbst noch bekannt, dass durchaus auch Fanprojektmitarbeiter beim Versuch zu schlichten mit der Polizei durchaus auch mal einen Knüppel fangen oder auch noch am Boden getreten werden. Gab es gerade kürzlich einen Fall. Also.
Ja. Und ich hätte noch eine Frage zu dem, das ist ja so ein Gerichtsverfahren, kostet ja nicht gerade wenig Geld. Da gibt es diesen Fanfonds. Kann man sich da an diesen wenden, beziehungsweise in welchen Fällen würde es sich lohnen, an den zu wenden?
Also der Fanrechtefonds, so heißt er und so ist auch die Internetadresse, an den kann man sich wenden. Der ist natürlich, sagen wir so, primär geht man davon aus, sind die eigenen Fanszenen sozusagen auch für Solidaritätskassen irgendwie zuständig. Der Fanrechtefonds ist gegründet und geschaffen worden, um sozusagen mal Grundsatzfälle zu ermöglichen. Das heißt, also der Fanrechtefonds ist eigentlich nicht dann da, wenn jetzt irgendwie einer eine normale Anzeige hat, wegen, was weiß ich, Landfriedensbruch oder Körperverletzung, will sich dagegen verteidigen oder sowas. Ja, das, aber so die Grundsatzfragen, wie wir es auch diskutiert haben, auch gerade mit dem Datenschutz oder sowas, ja, also wenn jemand den SKB anzeigen will, weil er seine Daten weitergegeben hat an den DFB, das würde der Fanrechtefonds, soweit Mittel zur Verfügung stehen, mit Sicherheit unterstützen. Am sinnvollsten ist es allerdings, wenn derjenige sollte ja dann auch schon einen Anwalt haben, wenn der Anwalt sich an den Fanrechtefonds wendet, weil damit auch dargelegt werden kann, wie es juristisch aussieht und dergleichen. Aber also ansonsten über www.fanrechtefonds.de gibt es dann die Kontaktadressen. Dahin kann man sich wenden, wenn man meint, dass man also sozusagen eine grundsätzliche klärungsbedürftige Frage hat, die für alle Fans interessant ist.
Gut, dann bedanke ich mich bei unseren beiden Studiogästen zunächst mal. Ich hoffe, für die Leute da draußen war es eben so interessant wie für uns, auch wenn die Stunde wieder wie im Flug verging und wir natürlich noch sehr viel mehr Fragen gehabt hätten. Ich möchte noch auf ein paar Termine hinweisen. Und zwar findet jetzt am Samstag ein Testspiel gegen den Offenburger FV statt, am Alsenweg um 14 Uhr. Danach gibt es noch ein paar Testspiele, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, kann man sich in den einschlägigen Medien
drüber informieren. Allerdings geht auch die Runde schon wieder los, bevor unsere nächste Sendung stattfindet. Und zwar am 25.02. spielen wir ein ganz wichtiges Pokalspiel gegen die SPV GG Neckar Elz im Karl-Benz-Stadion, also 25.02. um 15 Uhr. Und die Restrückrunde startet am Samstag, den 3.03. Mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC 2, auch um 14 Uhr um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Unsere nächste Sendung hört ihr dann am 7.03., wie immer um 20 Uhr, der erste Mittwoch im Monat. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei unseren beiden Studiogästen. Und am Mikrofon waren heute der Dash, der Carlo
und der Ivo.
Bis dann.
Tschüss.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand. Es kam ein großer Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der
Fußball. This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.